Servus, herzlich willkommen. 2015 war der Extrembergsteiger und Abenteurer Reinhold Messner bei mir zu Gast in 1:1 der Talk hier auf Bayern 2. Vor 3 Tagen wurde er 80 Jahre alt und wir wiederholen aus diesem Anlass das Gespräch mit ihm. Meine erste Frage an ihn war, was ist anstrengender, das Matterhorn zu besteigen oder ein Buch über die Besteigung des Matterhorns zu schreiben?
Es ist eindeutig anstrengender, auf das Matterhorn zu klettern. Weil Schreiben ist ja nicht anstrengend. Für den Kopf natürlich. Und es dauert länger. Ein Buch kann ich nicht an einem Tag schreiben, sondern ich brauche ein paar Monate oder sogar ein Jahr dafür. Während man locker vom Hocker heute an einem Tag aufs Matterhorn rauf und wieder runtersteigen kann.
Achim Bogdan im Gespräch mit
Reinhold Messner. In eisiger Höhe und zengender Wüste.
Und jetzt im klimatisierten Studio des Bayerischen Rundfunks. Servus, Reinhold Messner. Große Ehre, dass Sie da sind. Was haben Sie denn die letzten Tage gemacht?
Also ich war in den letzten Tagen fast unentwegt auf dem Kronplatz. Das ist ein Skiberg oder auch ein Wanderberg in Südtirol, oberhalb von Bruneck im Pustertal, weil wir dort das letzte Museum dieser Kette, Messner Mountain Museum, einrichten. Es geht dabei um den traditionellen Alpinismus. Ein sehr schwieriger Bau, von Zaha Hadid entworfen. Und nachdem alles ein bisschen schräg und rund ist, haben wir viel Mühe, unsere Kunst und unsere Reliquien so zu hängen, dass sie auch ja einen rhythmischen Eindruck machen.
Und das Ganze ist ja so halb in den Berg reingebaut.
Das Ganze ist im Grunde ganz in den Berg hineingebaut. Nur der Eingang und der Ausblick ist frei, aber es ist absichtlich unter die Erde gestellt, um die Landschaft nicht zu verbauen.
Und wo leben Sie denn eigentlich jetzt, Herr Messner? Sie haben eine Wohnung in München?
Im Moment lebe ich im Schloss Juval. Das heißt, meine Familie zieht mit 1. Juli immer von Meran, wo wir im Winter sind wegen der Schule. Dort können die Kinder in die Schule gehen. Und dann ziehen wir für 2 Monate, Juli, August, auf das Schloss Juval, das ich seit vielen Jahren als Sommersitz bewohne, das allerdings auch museal genutzt wird im Frühling und im Herbst. Und damit gibt es eine eindeutige Einteilung, Zeiteinteilung. Und dort sind wir natürlich im richtigen Klima, 1000 Meter hoch. Es ist nicht so heiß wie hier. Es ist ein fantastischer Ort und vor allem diese Burg, die mit meiner Arbeit in den letzten 3 Jahren erhalten geblieben ist, die war ja an der Kippe zum Verfall, gibt mir auch sehr viel Befriedigung, weil man besser und schöner nicht wohnen kann.
Sie haben ja ganz viele Facetten, Herr Messner. Sie sind Bergsteiger, Autor, Sie halten Vorträge, Sie haben es gerade erwähnt, Museumsgründer. Was ist im Moment Ihr aktueller Status? Das Museum das Wichtigste und was noch?
Im Moment bin ich beim Fertigmachen der Phase, ich habe so Phasen gehabt, der Museumszeit. Aber die Familie steht immer noch im Vordergrund. Also seit ich Kinder habe, ist die Familie mehr und mehr in den Mittelpunkt meines Lebens gerückt. Und der Angelpunkt meines Lebens ist die Familie. Aber natürlich habe ich dann mit meiner Energie, mit meinen Möglichkeiten jeweils etwas unternommen. Früher als Kletterer, dann als Höhenbergsteiger, als Grenzgänger, als Forscher, als Politiker und eben jetzt 15 Jahre lang als Museumsgestalter. Investor, wenn Sie so wollen, oder Gestalter. Und das geht jetzt zu Ende. Ich werde das Ganze abgeben an meine größere Tochter und ich bin dann wieder frei für eine neue Idee. Und da ja, zirkuliert schon einiges durch meinen Kopf.
Dann greifen Sie wieder neu an. Sie waren auch Politiker, haben Sie gerade gesagt. Sie sind mal im Europaparlament gesessen, 1999 bis 2004. Was hätten Sie denn gemacht, wenn Sie da immer noch wären und jetzt zu Griechenland hätten beschließen müssen?
Also das ist eine sehr schwierige Geschichte, die Griechenland-Geschichte. Ich bin froh, dass ich diesen Spagat nicht mitmachen muss. Aber ich finde es richtig, dass man die Griechen mit in der EU hält. Ob man sie weiterhin im Euro halten kann, das ist eine Frage. Ich bin kein Finanzgenie. Aber Europa ist nur in einem Punkt wirklich ein großer Erfolg. Und das ist die Friedenspolitik, die wir hingekriegt haben. Und wenn Griechenland rausfallen würde, dann kommt das durcheinander und es verliert nochmals an Glaubwürdigkeit. Wir müssen wissen, dass wir generell in den letzten 20 Jahren eine Situation haben, dass zwischen den Bürgern und den Politikern ein Vertrauensmanko entstanden ist. Und ich würde nicht einmal die Schuld an die Politiker schieben. Es ist auch der Bürger, der nicht bereit ist, seinen gewählten Politikern Vertrauen zu schenken. Es geht ja nicht nur darum, Vertrauen zu akquirieren, sondern Vertrauen muss man auch schenken. Und als Demokrat zum Beispiel bin ich jemand, der sagt, eine gewählte Regierung, auch wenn ich sie nicht gewählt habe, ist dafür da, dass sie das Land weiterführt. Die ist demokratisch gewählt. Wir haben ihr Vertrauen zu geben und sie hat eine Chance zu haben. Ich habe nie Berlusconi gewählt in Italien. Ich bin ja Südtiroler und damit italienischer Staatsbürger. Bei Gott, nie hätte ich Berlusconi gewählt, aber nachdem er zum Ministerpräsidenten gemacht worden war, von der Mehrheit, hatte ich ihn als Ministerpräsident zu respektieren. So verstehe ich Demokratie. Natürlich hat das Volk dann die Möglichkeit, beim nächsten Mal anders zu stimmen, hoffentlich anders zu stimmen. Was wir in Griechenland jetzt erlebt haben mit diesem radikalen Populismus, mit einer Doppelzüngigkeit in der EU oder beim Internationalen Währungsfonds oder wo auch immer, bei der EZB und bei den Aussagen in Griechenland, das hat es ja in früheren Zeiten gegeben, in den 30er Jahren, aber nicht in der letzten Zeit.
Ist das jetzt auch so das Thema, das Sie im Moment am meisten erregt, wenn Sie so an Politik denken, oder liegt Ihnen noch was anderes am Herzen?
Also ich bin 71 Jahre alt oder werde heuer im Herbst 71 und ich bin nicht mehr mitgestaltend in der Politik. Ich schaue mir die Politik immer noch an. Natürlich äußere ich mich, wenn ich gefragt werde, aber ich bin im Großen und Ganzen jemand, der sagt, ich habe mein Leben gelebt. Ich bin froh, dass ich gesund bin, dass ich Möglichkeiten habe, dass ich Energie habe und ich möchte weiterhin gestalten, mich einbringen. Aber meine Stimme hat keine große Bedeutung mehr. Aber natürlich, die Kinder sind jung. Ich möchte, dass meine Kinder in Europa ein friedliches Auskommen haben und dass sie mit Hoffnung in die Zukunft schauen können. Was ich heute beobachte bei jungen Leuten, 15, 20, 25-Jährigen, dass sie viel weniger Hoffnung haben in die Zukunft, als wir es hatten, als wir jung waren. Also als ich jung war, ging es mir alle Jahre besser. Und meine Hoffnung ist gewachsen und meine Lebensfreude ist gewachsen. Und bei jungen Leuten vermisse ich heute diese Möglichkeiten, diese Lebensfreude, weil sie Sorgen haben und Ängste haben, berechtigterweise. Aber natürlich sind sie auch selber zum Teil schuld, weil sie sagen könnten, wir drehen den Wagen um und schaffen es wieder. Die nächste Generation muss ja selber dann früher oder später anpacken, Entscheidungen treffen und es besser machen.
1:1 der Talk. Auf Bayern 2 mit Achim Bogdan. Heute bei mir zu Gast ist der Bergsteiger Reinhold Messner. Auf den Tag genau, gestern vor 150 Jahren wurde der vielleicht berühmteste Berg Europas, das Matterhorn, zum ersten Mal bestiegen. Sie haben jetzt ein Buch über diese Erstbesteigung geschrieben. Was hat Sie denn daran gereizt, ein Buch über eine Besteigung, Bergbesteigung zu schreiben, bei der Sie gar nicht dabei waren?
Richtig, es ist vor 150 Jahren passiert. Es hat mich nicht gereizt. Ich fühlte mich irgendwo verpflichtet, aufzuklären. Vor allem den Vater Taugwalder, der damals in Misskredit geraten ist, nicht aus eigener Schuld, sondern weil man ihm irgendwelche Fehler angedichtet hat, zu rehabilitieren.
Wir müssen, glaube ich, ein bisschen weiter vorne anfangen, weil vielleicht die normalen Hörer, die jetzt nicht so in dem Berggeschäft drin sind, vielleicht gar nicht vorstellen können, was ist da tatsächlich da oben passiert bei dieser Erstbesteigung.
Also man muss mal zuerst sagen, das Matterhorn war ein großes Ziel für die Bergsteiger, weil der Berg als unmöglich galt. Letzter großer 4000er, der nicht geknackt wurde, nicht bestiegen wurde. Die Engländer und die Wissenschaftler, die damals in den Alpen aktiv waren, haben vor allem die großen Berge besteigen wollen. Und das Matterhorn blieb übrig.
Und hat auch ein unglaublich spektakulärer Berg.
Ein sehr schöner Berg, ein ganz eigenwilliger Berg, ein unverwechselbarer Berg, der heute vielleicht das bekannteste Profil hat weltweit unter den Bergen. Jedes Kind würde sofort das Matterhorn zeichnen, wenn man sagt, zeichne einen Berg. Und nun kommen zwei Figuren zusammen, ein Einheimischer auf der italienischen Seite, Matterhorn ist ein Grenzberg, Schweiz, Italien, namens Carrel. Und dann kommt ein junger Engländer, der in die Alpen geschickt wird, um die Alpen zu zeichnen und Holzschnitte zu machen für die Bebilderung eines Buches. Der begeistert sich fürs Bergsteigen und der setzt sich in den Kopf, ich will als Erster aufs Matterhorn. Der heißt Edward Wimper. Und nun wird jahrelang auf beiden Seiten versucht, hauptsächlich von der italienischen Seite, zum Teil auch gemeinsam. Und am Ende wird Carrel von italienischen Kai-Leuten, Kai heißt der italienische Alpenverein, verpflichtet, für sie den Weg zum Gipfel vorzubereiten, weil der italienische Alpenverein frisch gegründet eine Art Heldentat verbringen will mit der Erstbesteigung des Matterhorns. Und da wechselt Wimper, der zum Teil eben mit Carrel ziemlich hochgestiegen ist am Matterhorn auf der italienischen Seite, nach Zermatt tut sich mit anderen Engländern zusammen und mit zwei berühmten Bergführern, Vater Daugwalder. Auch sein Sohn ist dann dabei als Bergführer. Der wird sozusagen während der Besteigung zum Bergführer gekürt und dem berühmten Bergführer Gros aus Chamonix. Die steigen jetzt zu siebt auf diesen Gipfel hinauf.
Von der anderen Seite praktisch?
Von der Schweizer Seite, die auch die leichtere Seite ist. Erreichen den Gipfel in einem Tag, also großartige Leistung. Und beim Abstieg passiert ein fürchterliches Unglück. Einer rutscht, stößt den Bergführer Gros aus der Wand, der fällt auch. Ein dritter wird mitgerissen, ein vierter wird mitgerissen. Und das Seil zwischen Lord Douglas, das ist der vierte, der fällt, und dem Vater Daugwalder, der versucht zu halten, reißt. Und damit sind vier Bergsteiger weg.
Wenn man das,
die sind tot, die fallen 1000 Meter hinunter. Man findet drei völlig zerstückelt. Also ich will das nicht beschreiben, ist fürchterlich, wie es ausgeschaut hat. Und Vater Daugwalder hat diesen Sturz nur abfangen können. Da kommen enorme Kräfte auf ihn zu, weil er das Seil zwischen sich und Wimper, diesem jungen Engländer, um einen Felszacken gelegt hatte. Das heißt, er hat eine Selbstsicherung. Mhm. Und nur weil er geistesgegenwärtig genug war und Erfahrung hatte mit der Sicherung, ist das Leben von Wimper und das Leben auch seines Sohnes gerettet worden.
Es ist im Prinzip ist es fast eine kriminalistische Geschichte, zum Teil so wie Sie es erzählen, und auch eine Geschichte von dem Ehrgeiz zweier Männer, die versuchen zeitgleich diesen Berg zu bezwingen. Und indem Sie dieses Buch schreiben, also Sie versetzen sich, es ist kein Sachbuch, sondern im Prinzip ist natürlich orientiert an den echten Begebenheiten, aber Sie versetzen sich hinein in Ihre Protagonisten und versuchen dann auch sozusagen deren Haltung einzunehmen. Wie war denn das, dieses Buch zu schreiben für Sie?
Also ich bin wirklich mit diesen Leuten hinaufgestiegen und ich habe heute noch ein Problem, zum Beispiel den Tod von Carell zu beschreiben. Das geht mir so nahe, dass ich es kaum erzählen kann. Also mindestens nicht live auf der Bühne in Worten. Im Buch natürlich, weil ich da Sprachbilder finde und Stück für Stück arbeite. Aber Carell ist ja am Ende gestorben, weil er einen Gast, einen Bergsteiger, den er aufs Matterhorn führen sollte, sie sind in einen fürchterlichen Schneesturm geraten. Er hat die Leute in 17 Stunden heruntergebracht, also einen jungen Führer von oben eingewiesen und seinen Gast gesichert. Und er ist, aber 61 Jahre alt, nach 17 Stunden absolutem Einsatz bei Schneesturm, bei Nacht, bei Schneerutschen zusammengebrochen und gestorben, als sein Gast, der ihm anvertraut war, in der Sicherheit war. Also der hat gezeigt, was Verantwortung ist. Im Grunde habe ich ein Buch über Verantwortung geschrieben, habe genau die Fakten alle recherchiert und dann in meiner Sprache versucht, auch mit vielen Dialogen, die Geschichte zu erzählen, die zwar genau an den Fakten aufgereiht ist, aber ich nehme mir die Freiheit heraus, die Dialoge natürlich zu erfinden, weil das viel klarer wird, was die empfunden haben. Ich steige sozusagen mit diesen Menschen auf die Berge hinauf und erlebe sie auch dann nachher, denn die Katastrophe passierte ja nach dem Unglück. Nach dem Unglück kommt Wimper zurück, genau vor 150 Jahren, heute vor 150 Jahren, erzählt kurz, was passiert ist. Wenig später erfindet ein österreichischer Journalist die Mär, jemand hätte da oben das Seil durchschnitten. Man kann nachweisen,
um sein eigenes Leben zu retten.
Er sagt im Großen und Ganzen, Wimper hätte das Seil durchschnitten. Aber Wimper antwortet darauf nicht und unterstellt damit indirekt, dass Daugwalder das Seil zerschnitten hätte, verteidigt ihn später und wirft aber in die Diskussion, Daugwalder hätte mit Absicht ein schlechtes, dünnes Seil benutzt zwischen dem vierten Mann und sich selber, um sich und seinen Sohn zu retten, sollte es zum Absturz kommen. Das heißt, er unterstellt ihm Absicht in der ganzen Geschichte. Und an diesem Vorwurf, der völlig aus der Luft gegriffen war, und Wimper vergisst sogar immer zu sagen, dass er ihn ja mitgerettet hat, sonst wüssten wir die Geschichte nicht, sonst wären alle sieben Leute runtergefallen. Er vergisst dabei zu sagen, dass er sein Leben Daugwalder verdankt und Daugwalder zerbricht an dieser Geschichte. Der verlässt sein Tal, der wird in seinem Tal schräg angeschaut. Keine Gäste mehr gehen mit ihm, weil sie sagen, man weiß nicht, was da oben passiert ist. Er geht nach Amerika, kommt zurück und hängt dann irgendwo in den Bergen herum und stirbt am Fuße des Matterhorns. Als älterer Herr völlig verzweifelt.
Also große Schicksalsgeschichten, die sich da zugetragen haben am Matterhorn. Was bedeutet denn das Matterhorn in Ihrer eigenen Geschichte als Alpinist?
Also ich bin relativ früh zum Matterhorn gekommen. Ich wollte 1966 die Nordwand klettern, und zwar die direkte Linie in die Walter Bonatti, damals der größte Alpinist weltweit. 1965 zum 100-jährigen Geburtstag der Erstbesteigung in der Nordwand geklettert hat. Wir sind bis in die Wandmitte gekommen, über die Hauptschwierigkeiten hinaus. Und dann kam Winter, es war Winter, es kam ein Wettersturz, kam Schnee. Und dann kamen von oben dauernd Schneerutsche. Nicht Lawinen, aber Schneerutsche. Die haben uns nicht aus der Wand herausgerissen, aber sie haben uns schwer belastet. Wir haben dann abgeseilt, also wir haben aufgegeben und haben abgeseilt in die Nacht hinein. Kaum was gesehen. Und wir hatten am Ende noch einen Haken übrig. Das heißt, wir wären noch 30, 40 Meter runtergekommen, weiter nicht mehr. Aber wir waren am Boden, es hat geklappt.
Sie sind einmal hochgekommen aufs Matterhorn 1988. Da war schon ein Kiosk oben aufgebaut. Der war mit dem Hubschrauber hochgeflogen worden für Verstehen Sie Spaß. Die hatten einen Kiosk aufgebaut, quasi so zu zeigen, was passieren könnte, Massentourismus und so weiter. Und Sie kommen da hochgekraxelt mit letzten Kräften und dann steht da ein Kiosk. Wie haben Sie reagiert?
Also erstens war er nicht am Gipfel, der Kiosk, er war irgendwo unterhalb, auf der Schulter. Ja. Aber es war schon eine sonderbare Situation. Ich glaubte am Beginn wirklich, das ist jetzt so weit, dass das Matterhorn ein Disneyland-Berg ist. Und ich habe mich geärgert, weil ich wusste, es braucht eine Baugenehmigung, und habe gesagt, habt ihr eigentlich eine Baugenehmigung für so eine Hütte? Und bin erst dann drauf gekommen, dass es eben, verstehen Sie, Spaß war, als die Kamera, die sich vorher hinter diesem Kiosk versteckt hatte und durch ein Loch durchgefilmt hatte, hinter dem Kiosk herumlief, um mich weiter zu filmen, als ich weiter gipfelwärts gehen wollte. Und dann habe ich gesagt, nein, hier wird nicht gefilmt. Und dann bin ich drauf gekommen, hier bin ich sozusagen hinters Licht geführt worden.
Zu Gast bei Achim Bogdan.
Reinhold Messner. Vom Bergsteiger zum Bergbauern.
Wollen Sie es uns erklären? Bergbauer? Es geht um Jacks, oder?
Also ich bin heute mehr Bergbauer als Bergsteiger. Ich komme ja aus einem Bergtal, also aus dem Füllnestal. Da waren, als ich ein Kind war, fast alle Menschen Bergbauern oder Handwerker. Es gab keine Arbeitsteilung, keine Industrie. Ein paar Handwerker, Bergbauern. Bergbauern, die als Selbstversorger jeder auf seinem Hof gelebt haben. Es war eine ganz archaische Welt im Grunde. Wir hatten keinen Bauernhof, weil mein Urgroßvater seinen Hof versoffen hat. Ich weiß nicht, wie man in Bayern dazu sagt.
Ja, so ähnlich.
Ja, das heißt, er hat zu viel getrunken, hat den Hof verloren, ist dann mit seinen beiden Söhnen auf eine Alm gegangen und hat so Hüterarbeiten gemacht und Holzschlägereien gemacht. Die beiden Söhne haben sich dann jeweils ein kleines Höfchen wieder gekauft, und mein Vater war Lehrer im Dorf oder im Tal. Und ich hatte immer den Wunsch, als kleines Kind Bauer zu werden. Ich wollte eigentlich nicht Bergsteiger werden. Ich bin zwar früh zum Klettern gekommen, aber Bauer war meine Vorstellung, das ist die abgesichertste Lebensform. Man produziert alles, was man zum Leben braucht, und pfeift auf die Welt.
Und das machen Sie jetzt wieder?
Und später habe ich das dann gemacht und habe kleine Bauernhöfe erworben, die kaputt waren und die günstig zu kaufen waren. Ich habe einen Weinhof, einen kleinen, einen Biohof und dann einen Jackhof. Und lasse die natürlich betreiben, aber ich habe sie wieder so weit saniert, dass sie überhaupt lebensfähig sind. Auf einem produzieren wir alles, was man zum Leben braucht. Das heißt, wenn morgen in Mitteleuropa eine Griechenland-Krise über ganz Europa ausbräche,
dann würde Reinhold Messner überleben.
Ich würde überleben. Ich habe genügend Speck und genügend Getreide und genügend Obst und genügend Wein. Auch für meine Brüder und deren Familien. Und ich habe in Sulden am Ortler, 2000 Meter hoch, eine Jackzucht, eine kleine, auch mit einem Gasthaus, heißt Jack und Yeti. Und dort betreiben wir eine Landwirtschaft, Halbnomadenlandwirtschaft wie in Tibet.
Sie sind ja selber in einer Großfamilie groß geworden. Wie groß war die Großfamilie?
Also wir waren eine große Familie, 9 Kinder am Ende. Natürlich waren dann die Ältesten schon weg. Die waren dann auf der Universität oder waren in der Oberschule. Und die Oberschule mussten wir dann außerhalb des Tales besuchen. Es gab ja in diesen Tälern noch eine Volksschule. Aber im Sommer kamen wir schon zusammen, also auch mit den kleineren Brüdern. Aber ich war da schon, als die kleineren Brüder dann halbwüchsig waren, da war ich ja dauernd im Himalaya. Und habe die dann weniger nah wahrgenommen wie meine Brüder, die vor mir und nach mir geboren worden sind.
Was wussten Sie denn in diesem kleinen Dorf vom Rest der Welt? Was waren denn so die Informationsquellen? Fernseher gab es ja noch keinen?
Also bevor wir in die Oberschule kamen, das heißt Mittelschule und Oberschule, wussten wir eigentlich nichts vom Rest der Welt. Ich lebte in diesem Tal, das ist sehr eng. Ein Flugzeug braucht ja ein paar Minuten, von einer Talseite auf die andere zu fliegen und dann zu verschwinden. Dasselbe für die Wolken. Und ich habe mich immer schon gefragt, als kleines Kind, also im Vorschulalter, was ist denn dahinter? Aber mein Kosmos war das Füllnestal. Und wir kamen dann mit 5, 6 Jahren auf die Almen. Und ich kam sehr früh mit 5 Jahren auf den ersten 3000er und habe gesehen, die Welt ist viel größer als dieses Tal. Aber ganz hinten war wieder ein Berghorizont. Also über Südtirol hinaus habe ich nicht geschaut, auf keine Seite.
Sie dachten, die ganze Welt besteht aus Bergen. Das geht immer so weiter, oder wie?
Genau so. Und ich wollte dann immer hinter den nächsten Horizont schauen, ob doch irgendwo eine andere Welt noch ist.
Wie haben Sie denn im Mai 1953 von der Erstbesteigung des Mount Everest erfahren?
Also ich kann mich an diese Geschichte nicht erinnern, an den Mount Everest, an die Erstbesteigung. Ich kann mich an Hermann Buhl erinnern, Erstbesteigung des Nanga Parbat. Das war im selben Jahr, ein bisschen später, weil das war im deutschen Sprachraum eine viel größere Sensation, weil ja nach dem Krieg Hermann Buhl mit der Erstbesteigung des berühmten Nanga Parbat, des deutschen Schicksalsbergs, etwas gemacht hat, was der deutschen Bevölkerung in Österreich, in Deutschland, auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl gegeben hat nach dieser Katastrophe. Wie wenig später dann die Fußball-Weltmeisterschaft in Bern. Das war ähnlich.
54.
Das war ein Jahr später. Und das habe ich wahrgenommen in der Schule. Radio, Fernsehen hatten wir gar nicht daheim. Also wir lebten nicht wie im Mittelalter, aber wir lebten eigentlich sehr zurückgezogen und archaisch, möchte ich sagen.
Eine Kollegin, die aus Südtirol stammt, die hat mir erzählt, dass früher die immer ihr Brot selber gebacken haben und zwar für Monate quasi so Schüttelbrot gebacken haben. War das bei Ihnen auch so?
Ich habe gerade vor ein paar Tagen solches Brot wieder gekriegt. Da hat jemand sogar einen beweglichen Ofen, Brotofen, Backofen nennt man das, mit dem er herumfährt und bei irgendwelchen Festen Brot backt. Auf meiner Burg haben wir immer noch den Backofen. Ich weiß das noch genau, da haben wir mitgeholfen. Das wurde einmal im halben Jahr normalerweise, oft in einem Hof nur einmal im Jahr, gebacken. Da wurde der Teig vorbereitet und dann wurde angezündet im Ofen drinnen das Holz. Und wenn der Ofen genügend warm war, wurde das Holz und die Asche rausgeholt. Und dann hat man das Brot reingeschoben. Und dann wurden vielleicht 500 oder 1000 Barteln, das sind diese Laibe, diese Brot.
Ja, diese Kennen Brote, wir von den Finchgall, ja.
So ähnlich wie Finchgall, wurden gemacht. Und die wurden dann in die Brotrumme gestellt, im Dachboden getrocknet. Das wurde dann ganz hart. Und dann hat man das sukzessive eben gegessen. Und die alten Männer oder Frauen, die keine Zähne mehr hatten, haben dieses Brot dann in heiße Milch oder in heißen Kaffee gedunkt und gegessen. Und ich habe bei all meinen Expeditionen, was die Brotversorgung anging, dieses harte Brot mitgenommen. Also bei 40 Grad
konnte man auch Bierflaschen aufmachen mit.
Das ist hart, aber es ist erstens gut für die Zähne und zweitens ist es eine Art Zahnreinigung und zweitens ist es ja so trocken, dass kein Wasser drinnen ist. Wenn Sie ein frisches Brot haben in der Antarktis, wird das ein Eisklumpen. Ja. Das können Sie nicht essen. Aber das harte Brot mit Lardo oder mit einem fetten Speck, das ist die beste Vorspeise, die man sich auf dem 8000er vorstellen kann.
Herr Messner, was war denn der allererste Berg, auf dem Sie ganz alleine oben waren?
Also der erste Berg, auf dem ich ganz alleine oben war, das ist ein großer Unterschied. Ich war mit den Eltern mit 5 Jahren auf einem 3000er, auf dem Sassrigais. Aber da waren die Eltern bestimmend. Dann war ich mit 10, 12 Jahren mit meinem jüngeren Bruder in Eigenregie durch Wände kletternd auf der kleinen Vermeda, dann auf der großen Vermeda und vieles andere mehr.
Dann auf der ganz allein, großen Vermeda.
Allein klettern habe ich erst so mit 15, 16 angefangen. Da habe ich viele, viele Dolomitengipfel über schwierige Wände solo geklettert. Und dann so vom Alter von 23 Jahren habe ich die schwierigsten Klettereien in den Alpen solo gemacht. Nicht in Serie, aber immer wieder eine Solo-Begehung gemacht.
Was hat das in Ihnen ausgelöst?
Ich konnte am Beginn nur solo klettern im oberen Schwierigkeitsbereich, wenn es Tag war, nicht in der Nacht. Ich konnte nicht in der Wand nächtigen, hätte ich zu viel Ängste gekriegt. Wir Menschen sind so veranlagt, wenn wir ruhig sind, wenn wir uns nicht bewegen können, wenn wir nicht konzentriert sind, wenn sozusagen die Gedanken schweben können, dann werden die Ängste, die Sorgen zu groß, weil wir dann dauernd denken, wie wird das morgen sein, schaffe ich das, passiert irgendwas. Wenn ich aktiv bin, bin ich ganz konzentriert und es ist gar kein Platz für die Ängste, wenn ich meine Sache beherrsche. Und ich brauchte Jahre zu beherrschen, allein über Wochen in der Wildnis zurechtzukommen. Ich habe den erst nach 1000er allein bestiegen, 78 den Nanga Parbat, habe dann den Everest auch allein bestiegen, bin allein durch die Wüste Gobi gegangen, das hat monatelang gedauert. Und da kam ich dann im fortgeschrittenen Alter auch mit der Dunkelheit zurecht und mit den Ängsten zurecht. Das Bild, nur kleine Kinder hätten vor der Dunkelheit, vor dem dunklen Keller Angst, ist völlig falsch. Wir Menschen sind alle in der Dunkelheit ängstlicher, weil wir weniger geschützt sind als mit dem Licht.
1:1 der Talk auf Bayern 2 ist hier heute mit unserem Gast Reinhold Messner. Ain't no mountain high enough. Mir ist kein Berg hoch genug. War das auch ein bisschen Ihr Lebensmotto, als Sie 20-25 waren?
Also da ging es nicht um die Höhe, sondern um die Schwierigkeiten. Also wir Bergsteiger können ja die Schwierigkeiten steigern, die Gefahren steigern und die Exposition steigern. Und natürlich, je höher ich gehe, umso exponierter bin ich. Wenn ich in Eigenregie zu zweit auf den K2 steige, bin ich weit, weit weg von jeder Sicherheit. Ich bin nicht mehr sozusagen mit Netz und doppeltem Boden unterwegs. Und die Dimension Exposition oder Ausgesetztsein ist die wichtigste. Weil es ist ein Unterschied, ob ich 2 Meter über den Boden klettere, beim Bouldern zum Beispiel, und abspringen kann. Oder ob ich das Ganze 1000 Meter über dem Abgrund mache oder 5000 Meter über dem Abgrund mache. Die Rupalwand am Nanga Parbat ist 5000 Meter hoch. Das heißt, ein einziger Abgrund. Wenn ich da oben einen Fehler mache, dann gibt es keine Rettung, da kommt niemand. Also das ist dann kein Kindergarten mehr. Das Ganze ist eine sehr ernste Angelegenheit. Und in jungen Jahren haben wir die lokalen Berge bestiegen. Anderes gab es nichts. Wir haben ja keine Fahrzeuge gehabt, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zum Fuße des Berges gegangen. Und dann haben wir Wände geklettert. Und wenn wir gemerkt haben, das ist eigentlich locker für uns leicht zu machen, haben wir schwierigere, steilere Wände gesucht. Und dann die höheren Wände, die höchsten Wände in den Dolomiten sind 1500 Meter hoch. Durch diese Wand habe ich eine neue Route geklettert. Und dann gingen wir in den Mont Blanc-Gebiet, in das Mont Blanc-Gebiet oder auch in die Westalpen, Matterhorn, Monte Rosa, wo es größere Wände gibt, wo auch das Gelände anders ist, weil Eis und Fels gemischt vorkommen.
Nun konnten Sie ja am Anfang, Herr Messner, noch gar nicht davon leben. Das war ja im Prinzip einfach ein Hobby, eine Leidenschaft von Ihnen. Sie haben ja auch eine Ausbildung gemacht. Sie haben Geometer gelernt in Padua. Was ist Geometer?
Also ich habe in Bozen Geometer gelernt. Das ist ein Studium, eine Vorstufe zum Ingenieur. Als Geometer kann ich Land vermessen, Häuser bauen, Straßen bauen, aber alles nur bis auf einer bestimmten Dimension. Und das habe ich fertig gemacht in Bozen. Und dann ging ich nach Padua auf die Universität, aber nur mehr halbherzig. Ich habe dann wie viele andere das Studium geschmissen und wollte Hoch- und Tiefbauingenieur werden, weil ich ja schon eine Vorausbildung dazu hatte. Mhm. Im Grunde wollte ich lieber Architekt werden, aber da hat er mir abgeraten. Heute würde ich sagen, ich hätte damals Architektur anfangen sollen. Vielleicht wäre ich dabei geblieben, aber dann wäre es mit dem Hochsteigen nichts mehr geworden. Also 2 Tätigkeiten bei meiner Intensität, das hätte es nicht vertragen.
Sie haben eine Weile dann als Mittelschullehrer gearbeitet. Wie haben Sie denn in diesen ersten Jahren diesen Beruf als Lehrer und die Bergsteigerei miteinander verbinden können?
Ja, das war einfach. Also ich habe eine Stelle gekriegt als Aushilfslehrer, weil damals in Italien, damit auch in Südtirol, das Schulsystem umgebaut wurde. Von heute auf morgen gab es nicht mehr 8 Jahre Volksschule, sondern 5 Jahre Volksschule und 3 Jahre Mittelschule, Pflichtmittelschule. Und es fehlten Tausende von Lehrern für diese Mittelschule. Und jeder Student, der Mathematik oder Deutsch oder irgendwas studiert hat, der konnte nun in diesem Fach in der Mittelschule unterrichten. Das war keine Stammrollensituation, sondern eine Hilfslehrersituation. Ich komme aus einer Lehrerfamilie, mein ältester Bruder ist Pädagoge, Professor in der Schweiz gewesen. Mein Vater war Lehrer und damit hatte ich Erfahrung. Es hat mir Freude gemacht. Und ich hatte die Möglichkeit, meinen Stundenplan so zu richten, dass ich nur 3 Tage unterrichtet habe. Und ich war dann Freitag, Samstag, Sonntag, Montag frei. Ich konnte nie so viel klettern wie in dieser Zeit.
Und dann kamen aber nicht die Schüler übermüdet in den Unterricht, sondern der Lehrer, der gerade aus den Bergen kam.
Ja, das passierte auch. Aber ich habe auch Turnen übernommen für eine Klasse, weil ein Turnlehrer fehlte. Und mit den Schülern habe ich im Grunde nur Wettläufe gemacht. Das heißt, ich habe gewettet, ich mache mehr Klimmzüge wie die ganze Klasse. Das heißt, die Klasse ist gegen mich angetreten, wir haben gezählt und dann bin ich gegen die Klasse angetreten. Das hat den Schülern eine riesige Freude gemacht. Wir haben Geländeläufe gemacht. Also die Klasse ist in Stafette gelaufen, immer einer und ich die ganze Strecke, gegen 25 Schüler. Also. Und das war sehr lustig für mich und ich habe mich gleichzeitig trainieren können.
Was war der Wendepunkt? Ab welchem Moment haben Sie denn von der Bergsteigerei leben können?
Also ich habe mehr oder weniger nicht ein Profi-Dasein geführt, sondern ich war ein Freelance. Ich habe sehr früh angefangen, Bergführer zu machen, habe sehr früh angefangen, Vorträge zu machen und habe dann ja spätestens mit 25 entschieden, ich verzichte auf mein Studium. Ich kann das nicht alles unter einen Hut bringen. Ich habe das Gefühl, dass ich mit dem, was ich an Vortragsfähigkeit, ich hatte dann mit 25 schon das erste Buch geschrieben, an Buchhonoraren zusammenbringen, kann ich mein Leben finanzieren und war dann relativ schnell auch in der Lage, meine Expeditionen zu finanzieren. Das war nämlich der Schlüssel. Dieses Spiel, das wir da betreiben, dieses ernste Spiel, ist auch recht kostspielig. Und solange ich von anderen abhängig war, die sozusagen als Expeditionsleiter das Ganze wirtschaftlich finanziert haben und damit uns alle Rechte abknöpften, konnte ich ja nicht auf die eigenen Beine kommen. Und erst als ich lernte, Expeditionen mit einem minimalen Aufwand zu betreiben, also dieses Verzichtsalpinismus-System erfunden habe, konnte ich mit relativ wenig Geld große Expeditionen machen, also große Berge besteigen und damit mit den Büchern dazu, mit den Vorträgen dazu, mit den Ideen dazu, die ich Unternehmern gab, die dann neue Ausrüstungsgegenstände gebastelt habe, konnte ich leben. Und ich habe mich nie einem Manager ausgeliefert, habe mich nie einem Arbeitgeber ausgeliefert, sondern ich war immer ein freier Geist, der seine Expeditionen finanziert hat, mit der Auswertung gelebt hat. Ich habe von den Abfallprodukten meiner Leidenschaft gelebt und war am Ende in der Lage, diese Methode auch zu übernehmen und damit ein Museumssystem auf die Beine zu stellen und so auch spätere Jahre, als ich nicht mehr so guter Bergsteiger war, auszufüllen mit einer völlig neuen Begeisterung.
Sie haben ja viele ganz große Expeditionen gemacht. Eine, oder Sie waren ja auch öfters am Nanga Parbat. 1970 ist ja da Ihr Bruder und Weggefährte Günther ums Leben gekommen. Darüber ist viel gesprochen worden. Wir wollen jetzt auch nicht in die Details gehen, aber was ich schon von Ihnen wissen möchte, mit 26, wenn sowas passiert, wäre ja auch ein Moment gewesen, wo Sie sagen hätten können, die Berge können mir ab jetzt gestohlen bleiben. Das ging zu weit.
Ja, also ich kam erstens selber mehr tot als lebendig zurück zu den Menschen und natürlich dann schwer verletzt nach Hause. Mit dieser Belastung, den Bruder verloren zu haben, auch mit der Verantwortung, die ich bis heute dazu trage. Ich spreche nicht von Schuld, da gibt es keine Schuld. Wir sind losgegangen, jung, begeistert. Mein Bruder ist unter eine Lawine geraten, am Ende beim Abstieg. Ich war voraus, um den Weg zu suchen. Aber die Verantwortung bleibt natürlich. Aber nach einem halben Jahr, Sie können sich vorstellen, die Eltern haben gedrängt, jetzt reicht es. Die Brüder, die zum Teil schon im Studium waren, haben gedrängt, also nimm dein Studium endlich ernst und mach es fertig. Es war von außen und auch in mir mit der Trauer die Haltung, es ist vernünftiger, es aufzugeben, auch aufgrund der Tatsache, dass ich ja gehandicapt war. Ich habe ja Zehen verloren und war nicht mehr so gut im Klettern wie vorher. Aber nach gut einem halben Jahr war mir klar, ich kann den Bruder nicht lebendig machen, indem ich auf meine Leidenschaft verzichte. Mhm. Und wäre er nicht umgekommen, dann wären wir wahrscheinlich als Seilschaft weiter in noch extremere Situationen gegangen. Und dann habe ich mich entschieden, bewusst trotz dieser Verantwortung und dieser Stimmung auch daheim, war keine unbedingt positive Stimmung, dass ich das wieder aufgenommen habe, dabei zu bleiben. Habe allerdings entschieden, nicht mehr als Felskletterer weiterzumachen, weil ich das nie mehr geschafft hätte, an das Können von vorher anzuschließen, sondern als Höhenbergsteiger. Und bin jetzt erstmals bewusst eine Art, nicht Kompromiss eingegangen, sondern Linie eingegangen, ein Spezialist zu werden in der Höhenbergsteigerei. Und das hat mir für später die Erkenntnis gegeben, wenn es Zeit ist, umzusteigen, ist es am besten, am Höhepunkt einer Karriere oder eines Lebensabschnittes umzusteigen, etwas neu zu lernen von der Pike auf und sich dabei langsam zu steigern. Und so habe ich das dann später 5-mal noch gemacht. Also ich war 69, bevor wir zum Nanga Parbat gingen, in der absoluten Hochphase meines Fels- und Eiskletterns als Kletterer. Und als ich den Everest solo bestiegen hatte, in der schlimmsten Jahreszeit, über eine neue Route, war mir klar, jetzt bin ich ganz oben, weiter geht es nicht, ich kann nicht höher steigen. Es gibt nicht mehr eine größere Exposition. Und dann habe ich entschieden, einen Schnitt zu machen und nicht wie meine Sponsoren und meine Verleger alle, bleib Bergsteiger, da bist du erfolgreich, das gibt dir deinen Flair, sondern ich habe gesagt, das ist mir langweilig geworden. Das habe ich bis zur Neige ausgekostet. Ich lasse das und fange etwas Neues an und fing dann an, die großen Sand- und Eiswüsten zu queren. Eine völlig neue Welt. Ich musste das lernen, habe es langsam gelernt und hatte gerade das richtige Alter, die beste Ausdauer und auch die Leidensfähigkeit, das durchzustehen.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Achim Bogdan im Gespräch mit
Reinhold Messner, Südtiroler Schlossherr und Museumsgründer.
Und noch vieles, vieles mehr. Herr Messner, Sie sind jetzt 70 Jahre alt. Können Sie eigentlich es fassen, was Sie alles gemacht haben, wenn Sie so zurückschauen auf Ihr Leben, oder staunen Sie manchmal?
Also ich schaue nicht zurück, sondern ich schaue nach vorn. Ich frage mich, was ich morgen und übermorgen mache. Jetzt geht eine Phase zu Ende. Das Museum wird fertig. Das Ganze ist real geworden. War ein Luftschloss und jetzt ist es real. Vor 15 Jahren hätte ich nie gedacht, dass ich es wirklich schaffe, dieses große Projekt mit einem Zentrum in Bozen und 5 Satelliten außen herum auf die Beine zu stellen. Aber es ist uns gelungen. Es ist besser geworden, als ich es je erträumt hatte. Schritt für Schritt umgesetzt. Und nun gilt es, die nächsten 5 Jahre oder 10 Jahre, wenn ich gesund bleibe und im Kopf klar bleibe, und die Bücher schreibe ich ja auch unter anderem, um gegen Alzheimer vorzubeugen. Jetzt gilt es, eine neue Aufgabe zu finden und das Leben wieder auszufüllen mit Energie. Die habe ich. Ideen habe ich auch, aber es ist immer schwierig, aus einer Idee eine Tatsache zu machen, eine Realität zu machen.
Haben Sie eigentlich mal von Josef Harder das berühmte Kabarettprogramm Privat gesehen? Da tauchen Sie auch auf.
Gehört habe ich davon, aber ich habe ihn selber noch nicht persönlich gesehen und ich schaue zu wenig Fernsehen. Was macht er denn?
Ja, da erzählt er, dass es ist eine Fantasieerzählung von Josef Harder, wo er erzählt, dass er in Australien in der Wüste ist, und da findet er zufällig Reinhold Messner, wie er gerade mit der Nase im Handstand in der Nase bohrt und sagt, da muss ich jetzt hin. Es gab noch keinen, der in Australien im Handstand in der Nase gebohrt hat, und dann bohrt Reinhold Messner so tief in der Nase, dass sein ganzer Körper in seiner Nase verschwindet. Irgendwie so ein bisschen.
Ja, das ist, ist eine gute Idee. Ich meine, es gab ja noch ein paar andere Kabarettisten, die sich an mir ergötzt haben. Das dürfen Sie gerne machen. Also das stört mich nicht. Ich finde auch den Yeti-Witz, zwei Yetis begegnen sich und einer sagt dann, ich habe gestern den Messner gesehen, und der andere fragt, den gibt es wirklich. Das ist im Grunde die Wiederholung meiner Aussagen zum Yeti. Sehr clever gemacht. Ich freue mich, ich mag Kabarett, wenn es gut gemacht ist, aber die Geschichte habe ich nicht gesehen.
Also, spielt inzwischen auch nicht mehr. Herr Messner, jetzt, wie alt sind denn eigentlich Ihre Kinder? Sie haben sie ja vorher schon erwähnt.
Zwischen 32 und 13.
Das heißt, Ihre Tochter will jetzt das Museum, Geschäft wahrscheinlich dann übernehmen. Ihr Sohn war auch am Matterhorn, habe ich gehört.
Ja, also das Geschäftsmuseum ist ein falscher Ausdruck. Die übernimmt eine große Verantwortung. Ja. Das ist nicht einfach. Das funktioniert freiwirtschaftlich, also ohne jede Hilfe von der Stadt oder vom Land oder vom Staat. Dieses Bergmuseum.
Ja, wissen denn die Südtiroler nicht, was sie an ihnen haben?
Nein, das wissen sie schon. Die lassen mich machen. Ich bin dankbar, dass ich machen durfte. Es gab ja um das große Museum, um das Zentrum einen ewigen Krieg. Und nur weil der Landeshauptmann damals, Dornwalder, mir vertraut hat, ist es überhaupt gelungen, das zu machen. Mein Sohn klettert sehr viel. Es war auch extrem, was ab und zu natürlich auch bei mir, ich sage nicht Ängste, aber doch Sorgen weckt, weil ich weiß, wie gefährlich das ist. Aber ich will es ihm nicht verbieten, ich kann es ihm auch nicht verbieten, würde ich nie tun. Auch er muss die Möglichkeit haben, sich über seine Fähigkeiten auszudrücken.
Sehen Sie da auch manchmal sich selber, wenn Sie dann Ihren Sohn sehen? Das ist schon die letzte Frage.
Ja, ich freue mich. Ich bin auch stolz, was er mit seinem Alter schon schafft. Er klettert exzellent, auch sicher, macht große, klassische Touren. Aber ja, jeder darf machen, was er will, aber er ist sich auch bewusst, dass es relativ gefährlich ist.
Das war die Wiederholung meines Gesprächs mit dem Bergpionier und Museumsbetreiber Reinhold Messner aus dem Jahr 2015 anlässlich seines 80. Geburtstags. Das Gespräch mit Reinhold Messner und viele andere finden Sie zum Nachhören in der ARD-Audiothek. Außerdem dort schon zu hören, der Podcast Messner – Ein extremes Leben. In 4 Folgen geht es um den Aufstieg des Bergpioniers Reinhold Messner von seiner rebellischen Jugend in Südtirol bis zum Leben als alpiner Superstar. Erfahren Sie mehr über die Erfolge und unbekannten Seiten des berühmten Bergsteigers. Ab 12. September in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Achim Bogdan.